Ich möchte euch begrüßen ganz herzlich zu unserer Auferstehungsstunde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Nach Karfreitag, nach dem stillen Samstag, ist heute Ostersonntag. Ein Tag der Freude, ein Tag der Begeisterung, ein Tag der Überraschung und wir dürfen mitfeiern. Wir möchten zu Beginn gemeinsam noch beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen an diesem Abend, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du auch heute hier bist. Herr Jesus, du bist unser Erlöser und du lebst und wir dürfen uns dessen ganz sicher sein. Wir brauchen keine Zweifel haben, weil wir dich erleben dürfen, in unserem Herzen, in unserem Leben. Ich danke dir für unsere Gemeinschaft, die du uns schenkst, die wir auch heute an diesem Ostern haben dürfen, obwohl es nicht immer ganz sicher war. Wir freuen uns drüber. Und wir möchten es nicht für kleiner achten, uns in Freiheit zu treffen. Und wir möchten deshalb dich loben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt hier bist, in unserer Mitte, dass du zu uns sprichst, dass du uns deine Liebe groß machst, dass du uns Freude ins Herz gibst, dass du uns begeisterst, uns deinen Geist schenkst und uns mit Freude in die Woche schickst. Amen. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Viele kennen es vielleicht schon, die so in die modernen Medien unterwegs sind. Ist diese Woche so, hat es die Runde gemacht. Und ich fand, es hat so einfach so ganz gut getroffen, was so in den letzten Tagen los war. Ich freue mich darüber, dass wir uns treffen dürfen, dass es eben diese Einschränkung in diesem Jahr nicht gegeben hat, so wie es diese Einschränkung damals, als die Auferstehung live passiert ist, als Jesus vom Grab auferstanden ist, auch nicht gegeben hat. Da konnte kein Fels, kein Stein Jesus aufhalten. Wir haben heute ein Thema. Und über dem Thema haben wir eigentlich nur ein oder zwei Verse. Das Thema Auferstehung, das passt zu Ostern. Deshalb auch Auferstehungsfest. Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder fünfte Deutsche glaubt an die Auferstehung, an die leibhaftige Auferstehung von Jesus. Das war die Frage der Woche, die IDEA gestellt hat an 2049 Bürger in unserem Land. Und 18% der Befragten haben diese Frage mit Ja beantwortet, sie glauben an die leibhaftige Auferstehung. Nur 48% aller Freikirchler, 29% aller Katholiken und 23% aller evangelischen Christen können diese Frage mit Ja beantworten. Wir möchten dieser Frage auch auf den Grund gehen. Auferstehung. Ist Jesus wirklich wieder lebendig geworden? Ist er auferstanden? Und wenn ja, was hat diese Auferstehung mit mir, mit uns heute zu tun? Es geht um Tod, es geht um Leben, es geht um die Ewigkeit. Und ich möchte im ersten Teil mich in drei Schritte diesem Thema annähern. Der erste Schritt, die Ahnung von der Auferstehung. Der zweite Schritt, das Wissen von der Auferstehung. Und ein dritter Punkt, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Ahnung von der Auferstehung. Obwohl nur jeder fünfte an die leibliche Auferstehung von Jesus glaubt, habe ich doch den Eindruck, als dass ich angesichts von einem Todesfall und auf Beerdigungen doch deutlich mehr Menschen wünschen und sich darüber freuen, wenn in der Traueransprache von einem Leben nach dem Tod die Rede ist. Antwortet die Menschen auf diese Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist, mit Nein, weil eine Auferstehung wissenschaftlich unwahrscheinlich ist? Oder antwortet sie auf diese Frage, weil sie überzeugt sind, dass es keine Auferstehung geben kann? Ich behaupte, dass viele Menschen mit Nein antwortet, im Herzen sich aber eigentlich ein Ja wünschen würdet. Und dass sie nicht fertig und nicht überzeugt sind von dem, was sie hier geantwortet sind. Wenn man sie fragen würde, ob sie gern nach dem Tod ein weiteres Leben hin, ein ewiges Leben hin, würde sie wahrscheinlich mit Ja antworten. Irgendwas in uns Menschen, ahnt, dass das Leben hier auf dieser Erde, dass diese weniger wie 100 Jahre, dass die nicht alles sein können. Irgendwie hoffen wir, irgendwie steckt es in uns drin, es muss weitergehen, es muss mehr geben. Und deshalb wünschen sich ganz viele Menschen das wahrscheinlich. Salomo sagt in Prediger 3, Vers 11, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Auch Salomo, der als weltberühmt und weise gilt, hat es nicht verstehen können. Er hat es nicht erfassen können, was nach dem Tod sein soll, wie es weitergeht. Es hat sein Denkvermögen überstiegen. Aber wir finden auch in der Bibel, auch im Alten Testament, noch einiges mehr an Stellen. Ich kann nicht alle auf euch vorstellen, aber ich möchte eine Stelle noch nennen. Der Prophet Daniel, der ganz viel berichtet hat über die Zeit, die kommen wird, über Endzeit, über die Zeit der Bedrängnis, der kriegt von Gott persönlich ganz zum Schluss von seinem Dienst die Zusage, du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Du wirst ruhen und am Ende der Tage zu deinem Erbteil auferstehen. Daniel hat von Gott versprochen gekriegt, er wird auferstehen und das Leben wird bei ihm weitergehen. Die Bibel zeigt es noch an mehreren Stellen. Jesaja spricht viel davon, andere Propheten auch. Unser Eingangsvers, Johannes 11, Vers 25 ist ja eigentlich eine Zusage. Eine Zusage, die einem Gespräch entnommen ist. Ein Gespräch, das Jesus mit Martha führt. Martha, Maria und Lazarus. Die drei Geschwister, gute Freunde von Jesus. Und es war dieser Tag, an dem Jesus dorthin gekommen ist, als Lazarus gestorben war und schon begraben war. Und Jesus, eigentlich ist es eine Frage. Jesus fragt die Martha, glaubst du an die Auferstehung? Er sagt, Lazarus wird Auferstehen. Und die Martha sagt, ja, ich glaube, irgendwann, irgendwie. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und die Martha in ihrer Trauer, in ihrer, ja, in ihrem Schockzustand vielleicht auch, die kann mit diesem Versprecher, wer an mich glaubt, der wird leben, oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie kann in dem Moment mit dem nichts anfangen. Sie kann sich nicht dran heben. Sie kann es nicht begreifen. Es übersteigt ihr Vermögen. Als Jesus dann vor dem Grab steht, stellen wir das vor, heute Ostern. Jesus ist aus dem Grab auferstanden. Einige Wochen zuvor steht er vor dem Grab von Lazarus. Der Stein ist noch davor. Und Jesus sagt, roll den Stein weg. Und dann ruft er rein. Und die Martha fasst ihn und fällt ihm ins Wort und sagt, Jesus, nett, er stinkt schon. Einige Wochen, bevor Jesus selber gestorben ist, ruft er in dieses Grab rein und tut das größte Wunder, das er gemacht hat als Mensch auf dieser Erde. Er kehrt den Verwesungsprozess von einem Menschen, der als Toter im Grab liegt, er kehrt es um. Und der Lazarus steht auf und kommt raus. Unglaublich. Genial. Die Martha hat an diesem Tag erleben dürfen, dass das, was Jesus sagt, ganz praktisch, direkt und spontan so gilt, wie er es gesagt hat. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und der Lazarus, er hat noch weitere Jahre gekriegt und durfte wieder leben. Er wurde vom Tod zurückgeholt. Das ist doch ein Beweis. Jesus hat die Kraft, Tote aufzuerwecken. Ja, schon, aber mir kommen, wenn ich so Sachen höre und denke, jetzt Auferstehung, mir kommen Zweifel. Zweifel, ob das so sicher ist, ob das auch für mich gilt. Wie soll ich das verstehen? Geltet diese Zusage, die Jesus macht, nur bestimmte Menschen, damals dem Lazarus oder der Martha? Oder gilt sie auch uns heute hier? Ich muss zugeben, ich habe schon manches gesehen, manches erlebt, das diesem direkten Leben widerspricht. Und je älter ich werde, umso mehr und öfters gehe ich auch auf Beerdigungen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wenn Zweifel da sind, dann ist der Ruf nach Beweise laut. Wir leben in einer Zeit, in der Wissen ganz wichtig ist. Und deshalb ist das Wissen von der Auferstehung auch wichtig. Information wird groß geschrieben. Entscheidend sind Fakten, Beweise, übereinstimmende Publikationen von fachlich begabten, namhaften Wissenschaftlern und Forschern. Das überzeugt uns Menschen heutzutage in unserer Zeit. Wenn wir Beweise haben, dann war der Zweifel klein. Stimmt es, was Jesus sagt? Ist er wirklich die Auferstehung? Ist Jesus wirklich selber auferstanden? Ich möchte nicht groß auf Beweise im Detail eingehen. Aber ich möchte euch empfehlen, wenn euch das interessiert und ihr wirklich mal Beweise hören und lesen wollt, ist Jesus wirklich auferstanden? Ist das Grab, Bild weg, ist das Grab wirklich leer gewesen? Dann empfehle ich das Buch von Josh McDowell, Die Tatsache der Auferstehung. Wir haben mal vor Jahren einen Jugendgottesdienst drüber gemacht, an Ostermontag. Und da habe ich das Buch gelesen. Es ist recht einfach zu verstehen und fachlich fundiert. Mit vielen Beweisen untermauert, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Für mich war das ein, hilft mir das, wenn ich Beweise sehe, und es ist für mich eine Leitplanke und vielleicht auch eine Hilfe, mich daran festzuhalten, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Dass es aber schwierig ist, auch trotz Beweise zu glauben, dass Jesus tatsächlich lebt und auch heute noch lebt, das möchte ich auch an Beispiele aus der Bibel uns sagen. Die ersten Zeugen, die am Ostern auf Jesus sehen, waren Frauen. Ich glaube, die Maria Magdalena war die erste. Die Frauen sind ins Grab gegangen und sie haben dort mit dem Engel gesprochen. Und dann ist die Maria, die hat dann den Gärtner anscheinend getroffen. Und im Gärtner hat sie dann Jesus erkannt. Sie hat Jesus als erstes getroffen, hat es den Jüngern alle erzählt. Aber die Jünger, die haben nicht richtig traut. Und ein zweites Beispiel. Obwohl es Augenzeugenbericht war von der Frau. Die zwei Jünger, die nach Emmaus gelaufen sind, die sind mit Jesus eine ganze Wegstrecke gegangen und sie haben ihn nicht erkannt. Als sie dann zusammen gegessen haben, da ist ihnen aufgegangen, wer bei ihnen steht und sitzt. Es war Jesus. Sie sind zurück und haben die Jünger getroffen, wie sie in dem Raum sich eingeschlossen haben und haben ihnen erzählt, Jesus lebt. Und als sie erzählten, ist Jesus persönlich gekommen. Er war plötzlich mitten unter ihnen. Und ich finde es so eindrücklich, wie das beschrieben ist, die Jünger haben geglaubt, es kommt ein Geist. Obwohl sie von der Frau gehört haben, obwohl sie von der Emmaus-Jünger gehört haben, Jesus ist auferstanden und erlebt, war Jesus plötzlich da und sie waren so perplex, sie haben nicht geglaubt, dass es Jesus ist. Sie haben Angst gekriegt und es ist ein Geist. Und dann musste Jesus sich beweisen. Jesus musste Brot und Fisch essen, bis sie dann endlich glaubten, dass er tatsächlich kein Geist ist, sondern dass er leibhaftig dasteht. Wir tun uns schwer mit dieser Tatsache der Auferstehung. Jesus hat übrigens deutlich davon gesprochen, dass er sterben muss und dass er nach 3 Tagen aufersteht. Es wird mehrmals in verschiedenen Evangelien berichtet und er sagt es selber. Und doch tun sich die Jünger schwer damit. Übrigens sind sich nicht nur die Jünger schwer mit dieser Auferstehung, das zu glauben. Auch die Priester haben sich schwer da. Und für sie kam es noch viel härter. Sie waren ja die Einzige, die damit gerechnet hätten, dass Jesus tatsächlich aufersteht. Sonst hätte sie keine Wache aufstellen lassen. Und als sie mitbekommen haben, dass das Grab leer war, da sind ihre Probleme erst richtig angewachsen. Sie haben sich verkalkuliert. Das Grab war leer, obwohl sie es eigentlich verhindern wollten. Und sie haben versucht, alles auf die Beine zu stellen und in Bewegung zu setzen. Sie haben alternative Wahrheiten gesucht, um die Verbreitung, dass Jesus auferstanden ist, um diese Nachricht einfach einzudämmen. Wir merken, wir können Beweise sammeln, wir können Erfahrungsberichte wiedergeben und hören, wir können selbst begeistert sein, wie man möchte, aber die Freude von der Auferstehung und das Wissen, Jesus lebt und er lebt für mich, und weil er lebt, ist meine Schuld vergeben, und weil er lebt, kann ich auch leben, das kann ich nicht so richtig transportieren. Da tun wir uns schwer, durch Beweise, auch durch begeisterte Rede. Und deshalb braucht es den dritten Punkt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Der springende Punkt, ob die Auferstehung in meinem Leben einen Unterschied macht, das ist die Begegnung mit Jesus selbst. Nur, wenn uns Jesus selber begegnet, können wir begreifen, was es heißt, mal schuldlos zu werden, was es heißt, Freude zu haben, mit Jesus zu leben, ewiges Leben zu haben und sich dessen sicher sein. Bei aller Theorie möchte ich es kurz sagen, der persönliche Kontakt zu Jesus ist das Wichtigste. Wie Jesus Menschen praktisch begegnet und wie Vergebung passieren kann und wie Lebensfreude und Ewigkeitsgewissheit aufleuchten kann. Kurz, wie Auferstehung greifbar wird, das möchte ich uns noch am Beispiel einfach auch plastisch erzählen. Das Beispiel von Petrus. Wir dürfen die Geschichte von Petrus, die dürfen wir auf zwei Arten hören. Einmal Petrus, bekannter Mann aus der Bibel, Apostel, ein treuer Gefolge von Jesus. Aber wir dürfen alle Geschichten, wo es um Petrus geht, einfach immer auch auf uns beziehen. Weil ich glaube, es geht jedem von uns so. Im Petrus, das sehen wir uns ganz oft selber. Also bei ganz vielen Berichten, wo Petrus steht, kann ich auch an die Eis setzen. Weil es mir ganz oft so geht. Und so möchte ich uns einfach jetzt auch da einladen, dass wir mit hineingehen. Der Petrus hat in dieser Nacht, als Jesus seine schwerste Stunde gehabt hat, selber auch seine schwerste Stunde gehabt. Er hat versagt. Er hat auf ganzer Linie versagt. Nämlich, als Jesus verhaftet worden ist, verurteilt worden ist und qualvoll gefoltert worden ist, da hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Verleugnet, er hat gesagt, ich kenne den nicht, er hat gesagt, ich will mit dem nichts zu tun haben, ich schwöre euch, diesen Mann kenne ich nicht. Und dann hat der Hahn gekräht, so wie es Jesus ihm gesagt hat, ein paar Stunden vorher. Für Petrus ist alles, was er gehabt hat, zusammengebrochen in diesem Moment. Jesus ist verurteilt worden und am nächsten Tag gekreuzigt worden. Und er ist qualvoll gestorben dort am Kreuz. Und der Petrus konnte nicht dabei sein. Zu schwer wog seine Schuld. Es kam die Nacht, die qualvolle Ruhe nach der Kreuzigung und dann die Nachricht vom Selbstmord vom Judas, auch ein Jünger. Und was soll Petrus jetzt tun? Hat er das Recht zu leben? Und dann wurde es Ostern. Und da ist er gerannt, als die Frauen gekommen sind und gesagt haben, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen. Da ist Petrus gerannt. Er ist gerannt raus zum Grab. Und er hat das Grab offen gesehen. Offen gesehen und er hat innen drin diese Tücher fein säuberlich zusammengelegt, liegen sehen. Und dann am Abend, an diesem Abend, als sie Emmaus-Jünger erzählten, ist Jesus persönlich gekommen. Für Petrus war das der erste Meilenstein im Erleben der Auferstehung. Für ihn war es jetzt klar, Jesus lebt. Aber Petrus war immer noch der ängstliche, der unsichere Mann von Karfreitag. Damit aber Petrus die Auferstehung und die Vergebung, die Jesus verspricht und das ewige Leben kriegt und erleben darf, da braucht es noch ein anderes Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist einige Tage, Woche, ich weiß es nicht, später passiert. Jesus hat gesagt, geht zurück in euer Heimat, nach Galiläa. Und der Petrus ist gegangen mit seinen Freunden und Kollegen und dort war sie wieder im Alltag ankommen. Sie hier am See, hat der Petrus gesagt, ich gehe fischen, wer geht mit? Und sie sind gegangen. Fische sind sie gegangen. Und wie so oft haben sie nichts gefangen. Und es war wie 3 Jahre vorher, als sie zum ersten Mal Jesus begegnet sind. So war es an diesem Morgen auch. Johannes 21 können wir es nachlesen. Als sie erschöpft vom Fischfang mit keinem Erfolg zurückgekommen sind, steht Jesus am Ufer. Und er ruft ihnen zu, fischt nochmal. Und sie haben nochmal gefischt, wie damals. Und sie haben einen großen Fang gemacht. Und als sie dann wieder zurückgekommen sind, erst dann, hat Petrus gemerkt, wer dort steht. Jesus hat gewartet auf seinen Fels, auf den Petrus, und hat das Feuer schon gerichtet gehabt und hat auf die Fische gewartet, die Petrus bringt. Petrus ist ins Wasser gesprungen, ist die 200 Meter voll ans Ufer geschwommen. Und dann kommt das Erlebnis. Und ich finde, ich finde es total genial. Sie sitzen am Feuer und sie genießen das Brot, das geröstete Brot und die Fische. Und Jesus sitzt Petrus gegenüber. Es wird langsam hell und Jesus guckt ihn an und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus antwortet, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus wiederholt diese Frage 2-mal. Insgesamt 3-mal fragt er ihn, Petrus, hast du mich lieb? 3-mal antwortet Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Er bekommt einen Auftrag. Das zusammenbrochene Kartenhaus, das setzt sich zusammen. An diesem Tag, in diesem Moment, hat Petrus begriffen, was Auferstehung heißt. Auferstehung, Vergebung der Sünde. Auferstehung, Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Es geht nicht nur um ein Fürwahrhalten der Auferstehung, um eine Tatsache, die einfach so dasteht. Es geht um ewiges Leben. Und da möchte ich uns einfach, ja, das möchte ich uns wahr machen. Es geht um ein Leben nach dem Tod, es geht um Versöhnung mit Gott. Und es geht darum, wie es weitergeht, wenn wir unser Leben hier beendeten. Angesichts von vielen Krisen, von Ratlosigkeit unserer Mächtigen in der Welt, von Krieg und von Verfolgung unserer Geschwister in vielen Ländern, und die wird immer größer, aber auch angesichts von Krankheit und von der Tatsache, dass wir hier nicht ewig leben werden als Mensch. Unser Leben hier ist endlich. Angesichts dieser Tatsache ist es doch die befreiende Zusage, die Jesus an uns richtet. Wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Wir spüren es. Es gibt mehr. Jesus verspricht uns ewiges Leben, weil er auferstanden ist, den Tod besiegt hat. Und wenn er uns fragt, hast du mich lieb? Dann ist unsere Antwort auf die erwartet. Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das wünsche ich uns alle.
Wenn 23%, habe ich das richtig im Kopf, von den evangelisch Getauften nur noch an die Auferstehung glauben. Ich denke, dann sollten wir uns heute Abend nochmal diesen Osterruf auch vor Augen und vor Ohren führen. Er ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
So stellt man sich's vor. So überzeugend, so soll er mir sein von Jesu Auferstehung. Das Grab ist leer. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sagt Jesus zu Martha, die ja in tiefer Trauer um ihren Bruder Lazarus ist. Das Sterben ist für uns Menschen etwas Endgültiges. Das Leben auf dieser Erde geht zu Ende. Und nüchtern mit dem Verstand betrachtet, führt kein Weg am Sterben vorbei. Wen wundert's da, dass viele Menschen das Leben bis zum Letzten ausreizen, alle Möglichkeiten der Lebensverlängerung nutzen? Wen wundert es da, dass die Versuchung, das menschliche Erbgut zu verändern, Defekte im Erbgut zu beseitigen, auszumerzen, diese Versuchung groß ist? Und das Verfallsdatum der Menschen zu verlängern, ist seit jeher das Bestreben der Wissenschaft. Und die Möglichkeiten heute verstärken dieses Streben danach noch viel mehr. Wie viele Menschen haben ihr Leben darauf ausgerichtet, ja geradezu darauf fokussiert, gesund zu bleiben, um jeden Preis? Sie unternehmen alles, um ja gesund zu bleiben, fit zu sein bis ins hohe Alter. Und sie vergessen und verdrängen dabei, dass dennoch das Sterben kommen wird. Und dann alles übertriebene Sorgen um die Gesundheit und um ein langes Leben dann sinnlos geworden ist, vergeblich geworden ist. Unser Schöpfer, unser Gott, unser Vater im Himmel, er hat uns ja erschaffen als sein Gegenüber. Das Denken, das Empfinden, das Fühlen in uns hineingelegt. Wir bestehen ja aus Geist, Seele und Leib. Und wenn wir Menschen ehrlich zu uns selbst sind, dann empfinden wir auch, dass da wirklich mehr ist als nur das Leben auf dieser Erde, das mit 80, 90 Jahren heutzutage im Schnitt zu Ende geht. Wir Menschen sind darauf ausgerichtet, geschaffen, Gottes Gegenüber zu sein. Doch der uns geschenkte freie Wille hat uns zu Fall gebracht. Und die Schuld hat uns getrennt von unserem Schöpfer, von unserem Gott. Und wir können von uns aus nicht zurückkehren. Und deshalb ist unser irdisches Leben vom Verfall gekennzeichnet, begrenzt. Aber unser Gott, unser Schöpfer hat ja sich nicht damit abgefunden, dass wir mit diesem fehlgeleiteten Willen, mit dem Egoismus für immer von ihm getrennt sind. Er hat sich nicht damit abgefunden, dass unser Leben auf dieser Erde mit der Geburt, dem Leben und dann wieder sterben und verloren gehen, so sinnlos verläuft, sinnlos vergeudet wird. Er wollte seine verlorenen Menschen wieder zurückgewinnen. In den vergangenen Wochen waren wir im Jesaja-Buch unterwegs und da hatte der lebendige Gott Israels seine Rettungsaktion für die Menschen angekündigt, für das Volk Israel und darüber hinaus für alle Menschen gültig. Und von Weihnachten her über Karfreitag und Ostern hat Gott, der nun unser Vater ist, für uns Menschen die Tür endgültig wieder aufgemacht, durch Jesus, seinen lieben Sohn. Karfreitag. Ich stelle mir vor, dies war der schmerzvollste Augenblick des Vaters im Himmel, seinen geliebten Sohn sterben zu sehen. So stelle ich mir das vor. Sterben zu sehen für die Schuld der Menschen, für die Menschen, die sich in der Vergangenheit kaum oder gar nicht für den lebendigen Gott interessierten. Für die Menschen, die ihm hauptsächlich den Rücken zukehret. Für die Menschen, die sich die Augen und die Ohren zugehalten haben, weil sie das Reden Gottes durch Jesus Christus nicht hören und nicht sehen wollen. Aber Gott, unser Vater, hat sich nicht abhalten lassen von dieser Sturheit, von unserem Egoismus. Er hat es durchgezogen und um unseretwillen, aus lauter Liebe zu seinen eigenwilligen Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Wir feiern heute zum x-ten Mal Ostern. Jahrzehnte, Jahrhunderte feiern wir jedes Jahr Ostern. Und Jesus wird nicht müde, zu uns zu reden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann geht es ja weiter. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Dann kommt dieser kurze Satz noch: Glaubst du das? So fragt Jesus damals die Martha: Glaubst du das? Aber genau so stellt er diese Frage auch heute noch an mich, an dich. Glaubst du das? Und wenn man diese Zahl von vorhin uns vor Augen führt, ist es wirklich nicht selbstverständlich, dass Christen das noch glauben. Aber genauso wichtig ist es, dass wir diese Worte Jesu richtig verstehen, die er hier zu Martha redet. Denn wenn man weiß, dass sie im Doppelsinn geredet wurden von Jesus, Leben und Sterben sind ja nicht nur äußerliche Vorgänge, sondern auch geistliche Vorgänge. Wenn wir uns diese Ich-Bin-Worte Jesu vor Augen führen, ich wiederhole es mal, ich bin das Brot, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann wird uns deutlich, dass Jesus nicht nur eines ist, sondern er ist alles in allem. Jesus ist Herr über Leben und über Tod im umfassenden Sinn. Er ist Herr über das irdische Leben und auch Herr über das Sterben. Er ist auch Herr über das geistliche Leben und er ist Herr über die Auferstehung, Herr über das ewige Leben. Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Er ist Herr über das ewige Leben. Es bedeutet für uns Menschen, dass die Auferstehung und das ewige Leben nur einzig und allein durch Jesus geschieht und geschenkt wird. Die Auferstehung des Lazarus durch Jesus war vorübergehend. Er ist später wieder gestorben. Aber er hat an Jesus geglaubt. Aber weil Jesus den Seinen das ewige Leben schenkt, sind Sterben und Tod nur Durchgangsstationen. Es ist nur eine Seite. Und deshalb gilt für den Glaubenden, auch wenn er stirbt, also leiblich stirbt, wird er leben. Nämlich vom geistlichen Tod befreit. Er wird vom geistlichen Tod befreit sein und das ewige Leben haben. Das ist unsere Zukunft. Mit welcher Wucht wird doch hier für uns Christen deutlich, was für eine Zukunftshoffnung wir hier haben. Der Tod kann uns nicht festhalten und die Hoffnung nehmen. Wenn es in meinem Leben, in unserem Leben abwärts geht, dann geht es in Wirklichkeit für uns Christen, die wir an Jesus glauben, aufwärts. Wenn es in meinem Leben abwärts geht, geht es für mich als Christ, der ich an Jesus glaube, aufwärts. Wenn wir sterben, kommt das ewige Leben auf uns zu. Und ich denke, das ist auch ein Blickwinkel bei all dieser Corona-Geschichte. Wenn wir sterben, kommt Jesus auf uns zu. Kommt das ewige Leben auf uns zu. Und wir dürfen nicht übersehen, Jesus sagt uns hier, wer an mich glaubt, der wird leben. Und im Vers 26 wird das unterstrichen. Und jeder, der da lebt und glaubt, an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Jeder Mensch, der jetzt schon in diesem irdischen Leben im Glauben an Jesus Christus lebt, der also jetzt schon im Glauben an Jesus das ewige Leben empfangen hat, wird auch in Ewigkeit nicht sterben, wird also das ewige Leben haben. Ich wiederhole das nochmal. Jeder Mensch, der jetzt schon in diesem irdischen Leben im Glauben an Jesus Christus lebt, der also jetzt schon im Glauben an Jesus das ewige Leben empfangen hat, wird auch in Ewigkeit nicht sterben. Er wird das ewige Leben haben. Und dann fragt Jesus Martha angesichts des realen Todes des Lazarus, glaubst du das? Da liegt der Lazarus im Grab, der Stoisch davor, und Jesus fragt sie, glaubst du das? Das ist eine harte Nuss für die Martha. Sie muss glauben, dass Lazarus in Ewigkeit nicht sterben wird, der doch an der Krankheit gestorben ist und jetzt im Grab liegt. Was für ein Widerspruch auf der einen Seite. Und doch, wenn man diesen Doppelsinn betrachtet, was für eine Zukunft. Ohne Glaube an Jesus ist es unmöglich, die Sicht auf das ewige Leben zu bekommen. Dass er das Ziel und diese ganze gewisse Zukunft in unserem Leben als Gläubigen ist. Ohne Glaube an Jesus ist es unmöglich, die Sicht auf das ewige Leben zu bekommen. Dass er das Ziel ist, wir die Gewissheit haben für die Zukunft als Gläubige bei Jesus. Jesus fragt nicht nur Martha, glaubst du das? Sondern er fragt auch mich. Er fragt auch dich, glaubst du das? Heute wichtiger denn je für uns, dass wir ein Ja dazu haben. Glaubst du das? Dass Jesus für dich gestorben und begraben und auferstanden ist. Dass er lebt. Glaubst du das? Und ich möchte an dieser Stelle einfach jetzt abbrechen, euch mit dieser Frage dann einfach auch mit nach Hause gehen lassen. Dieses glaubst du das? Das ist Jesus, der uns das immer wieder vor Augen führt. Glaubst du das? Wir wollen still werden zum Gebet. Ja, Herr Jesus, du fragst uns mit Martha, glaubst du das? Dass ich die Auferstehung bin und das Leben. Danke, Herr Jesus, dass du uns das fragst, auch heute noch, wo so vieles andere wichtig scheint. Du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist die Zukunft für uns, Herr. Und daran wollen wir festhalten. Auch wenn so vieles es gibt, was uns diesen Blick verstellen möchte. Wir feiern Ostern, wir feiern deine Auferstehung. die Auferstehung, die uns die ewige Hoffnung gibt auf die Zukunft bei dir. Danke, Herr Jesus, dass du uns das dieses Jahr wieder genauso vor Augen führst. Noch viel deutlicher als auch sonst, weil das ein ruhiges Osterfest ist. Danke, Herr Jesus, dass du uns die Ruhe vor Augen führst und wir in diesem Frieden jetzt auch heute Abend nach Hause gehen dürfen, in der Gewissheit, ja, du lebst, unser Heiland lebt und wir haben bei dir die Zukunft. Und so wollen wir dir auch unsere Zukunft anbefehlen, auch in der kommenden Woche. Begleite uns und lass diese Osterhoffnung, diese ewige Hoffnung in unserem Herzen verankert sein. Auch wenn Zweifel kommen, auch wenn uns Fragen gestellt werden, die uns ins Zweifeln bringen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg, du bist die Zukunft. Hab Lob und Preis und Dank dafür. Amen.